Vielen Dank, Stefan, für diese ermutigende Verse. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Wer Jesus Christus hat, der hat mit ihm, Luther sagt, nicht alles gegeben. Und das ist die Grundlage von dem Thema, das ich mit euch heute anschauen will, glaubensmutig leben. Wer Jesus hat, der hat den Schöpfer in seinem Herzen, der hat eine ganz andere Grundlage. Aber ich merke, dass wir oft als Christen dass es uns eher so geht, dass wir vor irgendwelchen Wölfen stehen und irgendwie die uns zu groß sind, zu gefährlich, man konzentriert sich drauf und man kommt nicht wirklich voran, weil es gibt so viele Herausforderungen im Leben, auch in unserer Gesellschaft, in der Gemeinschaft. Aber ich möchte euch heute ermutigen, wirklich glaubensmutig zu leben, um Jesus ganz neu zu begegnen, ganz neu zu entdecken. Warum sind wir oft nicht glaubensmutig? Und ich habe, die Kinder sind schon draußen, gell, ein Glück. weil ich glaube, wir sind im Pietismus immer geprägt, Achtung, verlier nicht das, was du erreicht hast in deinem Glauben. Wir leben meistens eher defensiv als proaktiv. Im Pietismus sagt man, pass auf, dass du nicht zu viel Sünden tust, in Schuld kommst vor dem heiligen Gott. Und anstatt, dass wir uns mehr konzentrieren auf die Unterlassenssünde, die Dinge, die wir nicht tun, wo Gott eigentlich wünscht, dass wir in Bewegung kommen. Und so sind wir ganz oft zögerlich, Gottes Willen nachzueifern, den Heiligen Geist zu erleben und Dinge für ihn zu bewegen, glaubensmutig zu leben oder auch missionarisch viel mehr aktiv zu sein. Und Gott so voller Leidenschaft zu folgen und es im Abenteuer zu erleben, ich baue mit ihm Reich Gottes, ich erreiche Menschen um mich herum, ich überwinde meine Ängste. Und darum glaube ich, oft leben wir gar nicht so aus Glauben, sondern mehr aus Angst, mehr aus vielleicht Unentschlossenheit. Unentschlossenheit ist auch eine Entscheidung, sondern ich mache nichts, ist eine Entscheidung, nicht mutig zu leben. Und da braucht es Menschen, die vielleicht wieder viel mutiger leben. Nein, nicht unbedingt mutiger, vielleicht die eine Heidenangst haben, weit hinter dem zu bleiben, was eigentlich Gott mit deinem Leben machen will. Er hat so viel in dich hineingelegt, den Heiligen Geist, Gottes Kraft in dir. Und ich habe da, ihr seid im Alten Testament gerade unterwegs, gesagt, ich nehme mal eine Stelle, die sehr crazy, sehr strange, über den Jonathan. Und wir können aus seiner Geschichte einiges lernen. Samuel wurde gerade König. Die Philister haben das ganze Land noch beherrscht. Sie konnten nicht mal Waffen schmieden, weil die Philister das ihnen nicht zugelassen haben. Und so gab es unheimlich große Unterdrückung. Also die haben wirklich den Löwen vor sich gesehen. Und Jonathan hat dann irgendwann mal eine Wache umgebracht und dann haben die Philister ein ganzes Heer zusammengetrommelt. Die Bibel erzählt es in 1. Samuel 13, das waren dann zigtausend Wagen, so viele Soldaten wie Mann am Meer und haben angefangen, die Dörfer von Israeliten einfach umzubringen. Und da lesen wir dann in 1. Samuel 14, ich lese euch aus der Luther-Übersetzung einfach mal ein paar Verse. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist. Aber seinem Vater sagte er nichts. Saul aber saß am Rande des Gebietes in Gibea, unter dem Granatapfelbaum, der in Mikron steht, und die Leute, die bei ihm waren, 600 Mann. Das ist so eine Schlucht, man sieht das hier, war damals auch ein Fluss, der ging da durch, das war das Nordreich und das Südreich, wurde später auch durch diesen Fluss begrenzt, und die Philister haben im Nordbereich massenweise Soldaten aufgeführt, und vorne auf die Senne dann und 20 Soldaten standen dort zur Wache. Und dann geht es weiter, das Volk wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Es war aber an dem engen Wege, wo Jonathan hinübergehen suchte, zu der Wache der Philister zwei Felsklippen, die eine jenseits, die eine diesseits, die eine Hisboses, die andere Hisenne. Die eine Felsklippe stand im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba, da wo Saul war mit seinen 600 Mann. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Unbeschnitten. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Wie du gesagt hast, einer und ich sind mehr als alle Riesen. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen geht, geh nur hin, sieh, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Jonathan sprach, wohlan, dann lass uns rübergehen. Und dann sagen sie, ja, wenn sie uns rufen, kommt hoch, dann sehen wir, das ist Gottes Zeichen. Und so rufen sie hoch Und dann sagt er zu seinem Waffenträger ab Vers 12, steig mir nach, der Herr hat sie in unsere Hände Israels gegeben. Und Jonathan kletterte mit den Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm hinterher. Da fielen sie zu Boden vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. Es traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, ungefähr 20 Mann. Und es entstand ein Schrecken im Lager und auf dem freien Feld und das ganze Kriegsvolk, die Wache und die streifenden Rotten schragen und die Erde bebte und es geschah ein Gottesschrecken. Gott hat agiert, kam in Bewegung. Warum? Weil Jonathan und sein Waffenträger glaubensmutig gelebt haben. Jetzt ist natürlich, uns kommt es nicht gut an, wenn wir 3000 Jahre später versuchen, die Ängste zu analysieren. Warum? Was war dort alles? Lest die Texte mal nach, das ist ganz spannend. Aber interessant ist, Jonathan ließ sich nicht von diesen Löwen, von diesen herausfordernden Situationen bremsen, sondern er kam in Bewegung, hat gesagt, ich muss hier was tun, dass was in Bewegung kommt. Ist es ein kühner Plan? Nein, ich würde fast eher sagen, ein tollkühner Plan, weil er war schon militärischer Stratege und sich dort die Felsklippen hoch zu klettern, mit nur einer Waffe, du kommst dann vielleicht oben total fertig an, die Finger wundig und wenn du abrutschst, werden sie dir ganz gewiss kein Seil hinschmeißen und dann willst du da oben noch kämpfen. Also es war eigentlich nur eine idiotische Überlegung, die er hatte. Warum macht er das? Das wissen wir nicht, wird uns nicht erzählt. Vielleicht, weil die Philister angefangen haben, wir lesen das vorher, die haben ein Dorf nach dem anderen ausgemerkt. Saul war mit 600 Mann, viele haben desertiert, er hat gemerkt, die Situation, die wird immer schlimmer, irgendwas muss ich tun. Vielleicht hat er sich schuldig gefühlt, weil er vorher schon ein paar Philister umgebracht hat und hat gesagt, also ich muss in Bewegung kommen. Interessant, die Bibel zeigt uns immer wieder ganz persönliche Sachen. Und wir lesen hier das Gespräch, den er mit seinem Waffenträger hat. Saul wusste es nicht, niemand, und sagt zu ihm, komm, lass uns hinübergehen zu dieser Wache der Unbeschnittenen. Also er ist dort bereit, mit seinem Waffenträger was in Bewegung zu kommen. Und dann sagt er, vielleicht wird der Herr ja etwas für uns tun. Was? Vielleicht? Ganz schön dünnes Eis, oder? Keine Berufung, keine Klarheit Gottes, kein klares Wort, das ihn unterstützt, sondern vielleicht denkst du, hey, und das ist glaubensmutig leben. Einfach auch mal zu glauben, Gott ist in mir. Ich habe einen Eindruck, es ist zwar total verrückt, aber vielleicht ist es dran. Ich mache es mal. Und so kommt er in die Bewegung, aber der Vers geht weiter, man sieht etwas von seinem Glauben und er sagt dann, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Also er wusste, wenn ich in Bewegung komme, dann kann Gott das bestärken. Und ich finde es interessant, mir geht es so, wenn ich eine Herausforderung sehe, denke ich, oh, und was ist, wenn es schief geht? Es wird schief gehen, wenn ich in Bewegung komme, dann setzt sich vielleicht Gott nicht auf meine Seite, weil ich aus eigener Initiative was mache. Er denkt ganz anders. Er denkt, wenn ich in Bewegung komme, ich bin überzeugt, Gott kann. Ob er es immer tut, weiß ich nicht, aber er war bereit, Schritte zu gehen. Das ist glaubensmutig leben. Jonathan wartete nicht, bis etwas geschieht, sondern er hat die Entscheidung provoziert durch sein Agieren. Und dann lesen wir am Schluss von diesem Abschnitt, und so geschah in Gottes Schrecken. Später ist dann Saul mit seiner ganzen Armee, haben auch noch gekämpft, hat einen komischen Schwur gemacht, und dann lesen wir nochmal, und so half der Herr Israel in diesem Tage, und der Kampf breitete sich aus bis nach Bet-Aven, haben die ganze Philister, die haben sich gegenseitig bekriegt. So, dadurch, dass Jonathan in Bewegung gekommen ist. Ein kühner Plan, ein sicherer Plan? Nein, kein sicherer Plan. Es braucht Mut. Und wenn wir die Glaubensgeschichte in der Bibel lesen, und die Bibel möchte uns vor allem herausfordern, mutig zu leben, mit diesem Gott, der in uns lebt, die Weltgeschichte zu verändern. Viele Geschichten gehen wirklich um diesen Glaubensmut. Aber wir lesen, dass nicht alle Geschichten ein Happy End hatten. Ich weiß nicht, habe ich da, genau. Oft fordert uns Gott auf einen schweren Weg heraus. Hebräer 11, wir lesen über die Glaubenshelden. Was haben sie nicht alles gemacht? 35 Verse, gigantisch, was haben sie bewegt? Und dann kommen wir zum Vers 36. Aber im gleichen Glauben haben andere die Erlösung nicht gesehen, wurden nicht befreit, sind geschlagen worden, gefoltert. Und wir sehen auch weltweit, so viel Verfolgung gab es noch nie, wie wir gerade erleben, wie viel unserer Geschwister in der arabischen Welt oder auch in Indien, in China leiden wahnsinnig unter Verfolgung. Und viele überleben es auch nicht. Das ist die Realität. Matthäus 11 lesen wir, das Himmelreich, es leidet Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. Und wir merken es auch hier, wie unsere Theologie immer schwammiger wird, immer liberaler und die meinen, sie bauen das Reich Gottes und wir haben dort Kämpfe zu gestalten. Im ersten Jahrhundert war es, wenn du dann Christ geworden bist und bist nicht mehr in die Synagoge gegangen vielleicht, sondern irgendwo, wo die Christen sich treffen, das waren die, die so zu den Verschwörern gegen die Regierung in Rom waren, und es war eigentlich gefährlich, sich zu outen, aber sie haben das gemacht. Wie in Spanien, als wir dort vor 25 Jahren angefangen haben zu arbeiten, schon länger, da haben uns die älteren Leute gesagt, unter Franco, es war verboten, sich öffentlich irgendwas im Glauben zu äußern. Wir durften nur in unseren Gemeinden uns treffen, und nur wenn sie erlaubt waren, und haben sich die größten Bibel gekauft und einen Arm und sind durch das ganze Dorf gelaufen, dass jeder sehen, die gehen jetzt zu diesen, die verboten sind, ja, und haben so provoziert, dass die Leute sie fragen. Es war nicht immer einfach, es war oft ein schwerer Weg, und Gott möchte dich einladen, auch mal schwere Wege mit ihm anzugehen. Oft denken wir, nein, wir müssen den Turm halten. Wir haben eine schöne Gemeinde gebaut, wir halten sie. Nein, Gott lädt uns ein, die Hölle, die Pforten der Hölle zu stürmen. Die ersten Missionare, das waren Einwegsmissionare. Kontal, geht mal hin. Die haben nicht schöne Koffer gehabt und sagen, fliegen mal wieder zurück hin und her. Das waren Kisten, wo sie wussten, irgendwann wird dort ihr Körper drin sein, werden nicht mehr heimkommen. Und es sind auch Tausende, die wirklich umgekommen sind. Heute ist es anders. Es ist toll, dass wir viel mehr Freiheit, viel mehr Möglichkeiten haben. Aber sie waren bereit, glaubensmütig zu gehen. Und ich frage mich manchmal, warum glauben wir, dass Gott uns an sichere Orte schickt, an einfache Aufgaben gibt? Gott möchte dich in gefährliche Orte stellen, an Situationen, wo es herausfordernd ist, arabischen Welt. Unsere Tochter Tamara, die ist auch so ein bisschen quirlig und sie hat, ich glaube, zu viel von mir bekommen. Ich habe da echt, wir schlafen manche Nächte nicht. Sie arbeitet in Valencia, hat dann jetzt eine Aufgabe, die auch vom Staat finanziert ist. Sie kämpfen gegen Prostitution, gegen Menschenhandel, gigantisch, was dort läuft, versuchen die ganze Gesetze umzuändern und hat immer mal wieder auch mit den Rechtsanwälten vor Gericht aufzutauchen und da kommen auch die Zuhälter und da haben sie ein Gesicht, wer arbeitet gegen sie? Und dann Nacht- und Nebelaktion holen sie da Teenager-Mädchen raus aus den Puffs, die da verschleppt worden sind von Polen oder von Südamerika, ganz viele, und retten sie. 8 von den 10, die sie rausholen, schaffen es nicht, sind 2 Monate später wieder in dieser Gefangenschaft drin. Und ich denke, boah, Tamara, lass das sein, viel zu gefährlich. Wenn dich irgendeiner erwischt, dann wirst du vergewaltigt. Sagt sie, Papa, wenn ich das nicht mache, wer macht's dann? Und das denke ich, boah, da bist du als Vater, bist du echt da mit Tränen und hast zu kämpfen. Aber ich bewundere sie, dass sie sich einsetzt für so eine Arbeit. Gott möchte uns in herausfordernde Situationen stellen. Stehen wir den Mann, gehen wir voran. Die Bibel ist voll davon. Warum fehlt es uns oft an Mut? Der Heilige Geist ist ein Geist der Bewegung. Und er möchte dich einladen, deine Klippe zu definieren, die hochzuklettern und den Kampf mit deinem Feind aufzunehmen. Vielleicht ist dein Nachbar, mit dem du im Streit bist. Bring eine gute Flasche Wein. Vielleicht ist es irgendeine andere Situation. Und am Schluss wirst du sagen, wenn du dann hochgeklettert bist und hast den Sieg errungen, dann kommst du aus deiner Komfortzone, genau, wenn du aus deiner Komfortzone rauskommst, aus deinem christlichen Ghetto, dann wirst du sagen, hey, das war ein richtiger befriedende Aktion, das war klasse. Was sind denn wirklich befriedende Tage? Wir haben jetzt gestern am Neufen unsere Gleitschirmflieger festgehabt, das ging bis nachts um 2, dann bin ich mit dem Fahrrad heimgefahren, weil mit dem Bierchen willst du mit dem Auto fahren. Das war schön, aber ist es wirklich befriedigend? Tolle Gespräche gehabt, ja. Aber ich denke, befriedigende Tage sind dort, wo du merkst, Gott stellt dich vor mega Herausforderungen. Du bist im Gehorsam und plötzlich merkst du, der Heilige Geist, der kommt auf deine Seite, er macht das Unmögliche möglich. Und dann sagst du, gigantisch, was Gott kann. Ich denke, so war das damals auch bei Jonathan. Er hat den ganzen Tag gekämpft. Sein Vater ging dann in den Kampf und hat gesagt, weh, heute ist jemand was, bevor wir nicht die Philister alle ausgerottet haben, der sei des Todes. Und Jonathan sieht irgendwo Honig, steckt sein Stecken rein und sein Gesicht strahlt. Und der Kampf geht weiter und abends, irgendwie stellen sie fest, da hat jemand was gegessen und dann werfen sie es los, fiel auf Jonathan aus, tut mir leid, du musst sterben. Und das ganze Volk sagt, hey, der hat uns befreit, warum soll Jonathan sterben? Also wirklich in Todesgefahr von allen Seiten. Und ich stelle mir vor, abends lag er auf seiner Feldpritsche, bestimmt total müdig, total fertig. Noch nie war er so fertig, aber innerlich froh. Vielleicht hat er einen geistlichen, heiligen Adrenalinstoß bekommen durch das, was Gott durch sein Leben bewirkt hat. Nein, wir sollen keine Adrenalinschranke werden. Ihr müsst nicht alle jetzt verrückt glaubensmutig sein. Aber Gott möchte ich die Frage stellen, wo sollst du vielleicht eine zweite Meile gehen? Wo aus dem Boot auszusteigen? Wo helfen, dass Blinde sehen können? Rauszukommen aus einem gewissen Zuschauersport. Ich fand es toll, Fußball eben, ich weiß nicht, habe das angeguckt. Ich war immer für Spanien, auch als wir gegen Deutschland gespielt haben. Die haben mich fast umgebracht, das war vom 50-jährigen Geburtstag. Ich kam dann mit der Spanien-Flagge rein und so. Ich finde es toll, was von der Leidenschaft da unterwegs ist. Und ich wünsche mir diese Leidenschaft zurück in unsere Gemeinde, in unserem christlichen Leben. Aber wir sind so in gewissen Zuschauersport. Wir möchten gern, dass Gott Siege erringt, aber möchten, dass andere das für uns tun. Das kann zum Beispiel sein, der Prediger war heute nicht so gut, hat mich nicht angesprochen. Warum muss der Prediger deinen geistlichen Kampf kämpfen? Du hast das Wort Gottes, du hast den Heiligen Geist. Schau, dass du dich ernährst durch Gottes Wort. Mir gefällt das und jenes nicht. Nein, lass dich von Gott führen. Er möchte dich benutzen. Und so kann Gemeinde zu einer pathetischen Go-Abhängigkeit werden, zu einer geistlichen, weil du möchtest, dass andere dich bedienen und dich andere segnen und dir was Gutes tun, anstatt dass du sagst, hey, was ist eigentlich Gemeinde? Hebräer 10, 25 lesen wir, kommt zusammen, ermahnt euch, ermutigt euch, weil ihr wisst, die Tage sind kurz, wo wir noch Menschen erreichen können. Das ist eigentlich die Quintessenz von Gemeinde und nicht so ein bisschen Seelsorge, Wellness-Treffen, was wir heute immer mehr haben. Die Lieder gehen immer mehr auch in diese Richtung. Du tust meine Seele gut, ist nicht falsch. Gott ist der Tröster, ist der Segner, der uns in unserer Not helfen will, ganz klar. Aber vor allem ist der Heilige Geist ein Geist der Mission. Pfingsten. Der Heilige Geist kommt auf euch und ihr seid meine Zeugen. Nicht strengt euch an, dann macht ihr was. Nein, ihr werdet es sein. Wenn ihr den Heiligen Geist erlebt, ist es eine ganz andere Qualität in deinem Leben. Glaubst du, dass Gottes höchster Traum ist, dass du treu in den Gottesdienst kommst, ein paar Lieder schmetterst, mit ein paar Leuten redest und dann deinen Alltag lebst? Nein, ich glaube, der geistliche Barometer soll mir messen, wo kämpfen wir Kämpfe in dieser Welt, wo bekommen Menschen durch unser Lebensstil, durch unser Wort, durch das, was wir tun, mit, dass es einen lebendigen Gott gibt, den wir so wunderbar angebetet haben. Danke, Team. Majestät, Majestät. Ich fliege ganz Gleitsche und ich rede mit meinen Leuten und ich bin immer frecher. Gut, ich weiß, mein Leben geht bald zu Ende. Ich wäre vor 5 Jahren schon fast tödlich verunglückt und darum sage ich, eigentlich brauche ich nicht mehr so viel taktieren. Ja? Die Leute, du bist eine Familie und die kriegen dann von mir schon mal richtig einen auf den Latz gehauen. Jetzt gestern toll auftrennen können über die Therme bei euch, obwohl alle abgingen. Ich habe dann Schirm ausprobiert, klasse. Und dann andere sagen, oh, ist doch gigantisch, da über die Tech zu fliegen und alles von oben zu sein. Du bist so ein großer Idiot, warum? Du genießt Gottes Schöpfung, du genießt das, was er dir schenkt, aber begegnest du ihn, hast ihn gesucht? Wer ihn sucht, der findet ihn. Und die kriegen von mir immer wieder einen Anstoß. Machen wir das, dort wo wir sind, in unserem Hobby, in unserer Freizeit, in dem Job, wo wir hingestellt sind. Es ist eine Herausforderung, aber es ist schön. Wir haben gesagt, ich habe vorhin was erzählt über unsere Missionsarbeit. Wir wollen keinen Missionsabend jetzt hier machen. Es geht auch gar nicht um Mission, es geht auch gar nicht um Spenden. Warum? Spenden ist oft auch eine pathetische Sache, weil manchmal sind falsche Motive dahinter. Ich spende etwas, ich tue was Gutes und kaufe mir mehr oder weniger ein ruhiges Gewissen. Ich habe doch jetzt mal 1.000 Euro für das gespendet. Ich mache ja Missionsarbeit, ich bin ja aktiv, aber lebe es persönlich gar nicht. Und das ist auch eine Form des Ungehorsams. Das ist die Form des Widerstandes gegen Gottes Geist. Wenn er hat dich beauftragt, sein Wort weiterzusagen, Kämpfe zu kämpfen. Aber klar, in jedem von uns steckt so ein kleiner Saul. Ich kann das voll nachvollziehen, auch in mir. Ich lese euch den Vers 2 nochmal. Saul, ich mache es ein bisschen dramaturgisch. Saul aber, er saß am Rande des Gebietes von Gibea unter dem Granatapfelbaum in Mikron. Und die Leute, die bei ihm waren, die 600 Mann, die noch nicht desertiert haben. Versteht ihr, was hier abgeht? Saul sitzt im Mikron, während sein Sohn Michmas die Felsklippe raufklettert. Er ist total verschwitzt, verschweißt und lässt sich durch die Palmen wehen von seinen Soldaten. Er ist ja verantwortlich als König, während Jonathan und sein Waffenträger es heiß und kalten Rücken runterläuft, als sie die Felsklippe hochgehen. Er schmeißt sich einen Granatapfel nach dem anderen ein, während Jonathan das Letzte gibt, um den Kampf zu kämpfen. Ja, in mir ist auch so ein Saul, aber immer wieder fordert die Bibel heraus, lass uns Jonathan sein, lass uns in Bewegung kommen. Und da ein paar Fragen zum Schluss, die ihr einfach mitnehmen könnt aus dieser Anregung. Welche Klippe lädt dich der Heilige Geist ein, dass du die hochsteigen sollst? Vielleicht ist es eine ganz verrückte, dann red mit der Gemeindeleitung und Freund sagt, hey, ich habe einen Eindruck, ich soll das machen. Der wird sagen, ist total unlogisch, geht schief, aber wenn der Heilige Geist es macht, mach das, ich bete für dich. Ja? Manchmal muss man einfach Dinge machen, wo du denkst, ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Wir brauchen mehr Mut. Klar, natürlich besonnen Mut, aber der besonnene Mut, der macht eine Kosten-Verlust-Rechnung. Die stellt die wirklich auf und sagt, zu 80% werde ich einen ganz großen Verlust einfahren. Und dann erinnert euch, was Stefan gesagt hat. Ich und Gott, wir sind größer als alle anderen. Wir sind auf der Siegerseite. Dann nehmen wir Gott, den Heiligen Geist, in unsere Rechnung mit hinein. Und dann können wir sagen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das hat hier ja der Jonathan zu seinem Waffenträger gesagt. Dem Herrn ist es nicht schwer, durch viel und wenig zu helfen. Glauben wir das noch? Und das werden wir merken, wenn wir aus der Defensive kommen. Das werden wir merken, wenn wir anfangen, Jesus wieder bekannt zu machen. Das werden wir merken, wenn wir aufhören, die Vergangenheit wieder und wieder zu kreuen. Du hast aber gesagt, und jenes und sel. Und so ging es mit meiner Frau auch, als wir vor 12 Jahren nach Deutschland kamen. Wir kamen so in eine Ehekrise und was wir immer gesagt haben, du hast aber gesagt, du hast gemeint und so. Und irgendwann hat mir jemand gesagt, hey Matthias, willst du das? Hört auf, die Vergangenheit zu kauen. Geht in die Zukunft. Es gibt noch eine Welt zu retten und gestaltet euer Leben von der Zukunft her. Und es ist bis heute noch so. Olga, wir werden es bestimmt heute Mittag euch erzählen. Wenn wir diese 2 Jahre erzählen, wie die für uns waren, haben wir 2 total verschiedene Versionen, aber wir lassen uns stehen. Aber wir sind viel mehr vereint heute, weil wir wissen, wir stehen in einem Kampf, der viel, viel wichtiger ist als unsere persönliche Empfinden, wie wir manches in unserem Leben erlebt haben. Viele leben nicht offensiv, weil sie nicht keine konkreten Ziele haben. Wir lesen in Hebräer 11 ist es, nee, irgendwo anders, da, nee, Sprüche 29, 18, wo keine Offenbarung ist, da verkommt das Volk. Viele Leute können ganz schnell beschreiben, wo sind ihre Ängste, wo sind ihre Sorgen, aber wenige, wenn sie fragst, was ist dein Ziel mit deinem Leben? Was ist dein Ziel mit deiner Ehe, mit deiner Arbeit, mit deinem Dienst? Und ich merke, wir sind in einem heiligen Aktivismus. Es gibt so viel zu tun, aber macht es wirklich Sinn, was wir machen? Baut es Gottes Reich? Was müssen wir streichen? Wo müssen wir vielleicht die Zeit in was ganz anderes zu investieren? Was sind deine Ziele für dich selbst? Deine Glaubensziele, deine mutigen Ziele, die der Heilige Geist dir vielleicht im Gebet gibt oder in einem Eindruck oder durch sein Wort Gottes? Und dann die Frage, hast du eher Angst, einen Fehler zu machen? Oder Gelegenheit zu verpassen. Hey, wir sind Sünder und werden immer wieder fallen. Und Gott möchte Sünder gebrauchen. Er möchte Leid zulassen in unserem Leben, damit wir anderen sagen, wo wir versagen. Und sagen, guck, da bin ich schlecht, da ging es bei mir total schief. Aber, und dann bringst du Jesus ins Spiel, ja. Und dann ist es so eine powervolle Zeugnis, wo jemand gar nicht kritisieren kann. Eine Predigt oder eine christliche Ansprache kann er hinterfragen. Aber dein persönliches Zeugnis, das kann er nur anhören und staunend stehen lassen, er kann es aber nicht in Frage stellen. Und dann vielleicht die Frage, wann hast du in deinem Leben nochmal was Wagemutiges für Gott getan? Was empfindest du im Rückblick? Jetzt sagst du zu mir, ach Matthias, ich bin keine Tamara wie eure Tochter, ich bin kein Jonathan, passt gar nicht zu meinem Persönlichkeitsprofil. Ist okay. Jonathan hat es nicht allein gemacht. Er hat zu seinem Waffenträger gesagt, hey, was denkst du? Und er sagt zu ihm, tu, was immer in deinem Herzen ist, ich bin bei dir. Wenn du kein Jonathan bist, sei ein guter Waffenträger. Nimm Leute, die eine Dynamik haben, eine Leidenschaft und unterstütze sie. Mit Kräften, Pflanzen, vielleicht ein gutes Essen, wo diese Ungläubige einladen, sei dann ein guter Waffenträger. Aber arbeite an Gottes Reich weiter. Amen.